Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Und ich darf auch noch liebe Grüße mitnehmen von unserer Gemeinde. Einige von euch beten ja regelmässig für uns. Mein Name ist Thomas Murhofer. Philipp hat es schon gesagt, wir sind in einer Gemeindegründung in der Zentralschweiz im Kanton Uri, schon seit einigen Jahren. Und wir sind dankbar für die Menschen, die hinter uns stehen, die mittragen. Ich werde auch das eine oder andere in dieser Prediger erwähnen. Ja, endlich das Bild du, Philipp. Aber mir ist es wirklich. Ja, ich habe ein kleines Steckchen mitgenommen. Das ist ein Steckling, sagt man dem. Vor einigen Jahren ist ein Mann, der bei uns in die Gemeinde ging, auf mich zugekommen und hat gesagt: Tom, bei euch am Haus, der wohnt, hat so eine leere Wand. Das wäre doch schön, wenn dort die Trauben draußen entstehen dürften. Und er hat gesagt: Ja, das klingt gut. Er hat gesagt: Schau, ich habe ein Steckling mitgenommen, jetzt tun wir den in die Erde. Und da wird ein wunderschöner Weinstock daraus entstehen. Und ihn gross angeschaut, so wie ihr mich jetzt anschaut. So ein Steckchen, meine, das ist ja tot. Da kann nichts daraus entstehen. Aber innerhalb von wenigen Jahren ist aus dem zuerst eine Pflanze entstanden und dann eine richtig grosse Traube, also ein ganzer Weinstock. Ich habe das Bild mitgenommen. Innerhalb von 5 Jahren aus so einem kleinen Steckchen, wo tot scheint, kiloweise Früchte. Mich fasziniert das Bild auch noch heute. Und es ist für mich wie ein Bild, das über dem steht, das wir heute miteinander anschauen wollen. Acht die kleinen Anfänge. Es war übrigens auch so gewesen, nach 3 Jahren hat der Weinstock schon wunderschön ausgesehen, aber er hatte noch keine Frucht gehabt. Da hat man gesagt: Ja, okay, Tom, 1 Jahr geben wir ihm noch. 1 Jahr noch. Und jetzt müssen wir ihn abtun und das Experiment von voran nach 3 Jahren. Und dann im nächsten Jahr war es so gewesen, wie ihr es jetzt gesehen. So viel Frucht, kiloweise, genau, da sieht man es noch besser. Manchmal braucht es seine Zeit, bis Frucht kommt. Manchmal braucht es seine Zeit durch Dürre und Wartezeiten durch. Und das, diese Situation, hat auch der Serubabel gekannt, wo wir heute ein bisschen näher anschauen wollen. Unser Predigtext ist Sacharja 4, 6 bis 10. Ich habe euch mit dabei. Und ich lese ihn vor. Und er antwortete und sprach zu mir: Das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Wer bist du, großer Berg vor Zerubabel? Du wirst zur Ebene werden. Dann wird Zerubabel den Schlussstein einsetzen und das Volk wird jubeln. Er sei gesegnet, er sei gesegnet. Und ich erhielt eine weitere Botschaft vom Herrn. Zerubabel hat den Grundstein dieses Tempels gelegt und er wird ihn auch vollenden. Dann werdet ihr erkennen, dass der Herr, der Allmächtige, mich zu euch gesandt hat. Denn wer hat die kleinen Anfänge verachtet? Sie alle sollen sich freuen, wenn sie den Schlussstein in Zerubabels Hand sehen. Wir müssen ein bisschen in die Situation eintauchen, um zu verstehen, in der Tiefe, was da eigentlich passiert ist. Der Text, den sich oben einblendet, ist im Jahr 520 vor Christus entstanden. Also der Sacharja, der Prophet Sacharja, hat im Jahr 520 vor Christus von Gott das Wort bekommen, für Zerubabel. 520 vor Christus ist Jerusalem am Boden gelegen. Knapp 70 Jahre vorher ist es zerstört worden. Und die Juden sind verteilt worden auf verschiedene Länder im Exil, sagt man dem. Und an dem Ort, wo vorher der Tempel gestanden ist, Jerusalem, sind andere Völker angesiedelt worden. Sie sind von den Persern verschleppt worden, sie haben im Exil gelebt. Aber schon zu dieser Zeit hat Gott versprochen, schon nach dieser Verschleppung, nach der Zerstörung des Tempels, dass er sein Volk wird zurückführen. Und genau das ist passiert, kurz vorher. Wir springen jetzt zurück, 18 Jahre zurück, Jahr 538 vor Christus. Da lesen wir: So spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Gott hat ja schon im Voraus versprochen, dass er sein Haus wieder aufbauen wird. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo er den damaligen Weltherrscher persönlich beauftragt hat und gesagt: Du sollst das Haus, mein Haus, den Tempel wieder aufbauen in Jerusalem. Und der Kyrus hat dem Befehl gefolgt. Er ist nicht selber gegangen, er hat viel anderes zu tun als Weltherrscher, aber er hat den Mann beauftragt für das. Und der Mann, den er geschickt hat, das war der Serubabel. Wir lesen dann im Buch Esra 3,8, dass er losgegangen ist. Serubabel ist sofort losgezogen und hat mit dem Aufbau vom Tempel angefangen. Es heisst im Esra 3,8, im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft beim Hause Gottes in Jerusalem, im zweiten Monat begannen Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Josadaks, und die übrigen ihrer Brüder, Priester und Leviten, und alle, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren, die Leviten von 20 Jahren an und darüber zu bestellen, damit sie die Arbeit am Hause des Herrn leiteten. Gott hat seinem Volk gesagt, dass sie den Tempel wieder aufbauen. Er hat den damaligen Weltherrscher, den Kyrus, beauftragt und der hat den Serubabel geschickt und der ist sofort gegangen und der geistliche Aufbruch hat wieder stattfinden können. Weil Gott hat gewusst, dass sein Volk den Tempel wieder braucht, damit sie ihn wieder anbeten. Es war sein Anliegen, dass er wieder im Zentrum wohnt von seinem Volk. Aber selbstverständlich hat es Widerstand gegeben. Die Völker, die eben sind angesiedelt worden im damaligen Jerusalem, die haben Angst bekommen, die haben gewusst, wenn der Tempel wieder steht, dann wird das Volk wieder stark werden. Wenn sie Gott wieder anbeten können, dann wird sich etwas verändern. Und darum haben sie sich zur Wehr gesetzt. Esra 4,4, da machte das Volk des Landes die Juden mutlos und schreckte sie vom Bauen ab. Da machte das Volk des Landes die Juden mutlos und schreckte sie vom Bauen ab. Es war wie eine Topo-Strategie. Entmutigung und Abschreckung. Gott einen Anfang schenkt von einem geistlichen Aufbruch, dann gibt es die Topo-Strategie von Satan. Und diese Strategie ist immer wieder, dass er zum einen entmutigt und zum anderen, dass er uns abschreckt. Und ich denke, jeder von uns hat das in seinem Leben schon erlebt, wenn er mit Jesus unterwegs ist. Beim Serubabel war die Strategie sehr erfolgreich. Über Jahre. Es heisst sofort, wenn man das Buch Esra liest, dass der Tempelbau nicht vorangekommen ist, das war fertig. Wenn es einen geistlichen Aufbruch soll gehen, wenn Gott etwas in Bewegung setzt, gibt es Widerstand. Und ich denke, du persönlich hast das auch schon erlebt. Vielleicht hat Jesus bei dir Anfang gemacht, vielleicht hat er dir eine konkrete Berufung gegeben, eine Aufgabe. Da ist es um eine konkrete Berufung gegangen, an Serubabel und natürlich an das ganze Volk. Und vielleicht hast du das auch erlebt, dass du eine Berufung hast bekommen, für eine bestimmte Menschengruppe, für bestimmte Menschen. Vielleicht hat Gott in dein Leben erst vor kurzem hineingeredet, hast du ihn erst ganz neu kennengelernt. Die Strategie von Satan ist klar, wenn jemand einen Auftrag überkommt, wenn jemand Klarheit hat, wenn jemand Überzeugung hat, probiert er, uns zu entmutigen und zu abschrecken. Er will verhindern, dass Jesus Leben in deinem Raum einnimmt, dass etwas weitergeht, dass ein grösserer Aufbruch passieren darf. Wir sind jetzt schon das 9. Jahr in Alter für die Gemeindegründung. Und ich habe die Topo-Strategie von Satan immer wieder erlebt. Ganz persönlich. Entmutigung und Abschreckung. Die gibt es auch heute genau gleich. Auch jetzt aktuell. Ich kenne das auch jetzt wieder aus meinem persönlichen Leben. Aber es hat eine Phase gegeben, die ich heute ein bisschen mehr davon erzähle, wo für mich ganz besonders entmutigend war. Als wir etwa 3 Jahre zu alt waren, also ist jetzt einige Jahre her, hat das angefangen. Es ist einfach nicht vorwärts gegangen. Wir als kleine Gruppe sind die, wir hatten einen klaren Ruf von Gott. Wir haben gewusst, Gott hat die Türen übernatürlich aufgetan und dann ist es einfach, wir bleiben stehen. Und es hat so viel Entmutigung gegeben. Innerhalb der Gemeinde, dieser kleinen Gruppe, viele Leute sind schwer krank geworden. Mehr als eine Person ist gestorben innerhalb relativ kurzer Zeit. Es hat wie keine geistlichen Durchbrüche gegeben, man hat wie nichts gesehen. Es hat gegeben, dass Leute Anfang gemacht haben mit Jesus und wieder gegangen sind. Jeder von euch, der das schon erlebt hat, das ist mega schmerzhaft. Du investierst so viel in eine Person, du siehst, wie Gott etwas tut und laufen weg. Es war eine Entmutigung gewesen. Und dann ist auch noch nicht nur eine Entmutigung gekommen, es ist auch noch Abschreckung gekommen. Abschreckung, zum einen von außen, von Leuten, die schlecht geredet haben oder anonyme Mails. Aber mich am meisten herausgefordert hat mich das Erleben von diesen echten geistlichen Abschreckungen, dämonischen Macht, die wir in der Nacht immer wieder erlebt haben, auch unsere Kinder darunter gelitten haben. Und wir gespürt haben, das ist nicht einfach ein Albtraum, sondern es sind Mächte hinten dran. Wir durften beten und sie ist weggegangen. Darum haben wir gewusst, es ist wirklich ein dämonischer Angriff. Aber gleich, es war zermürbend. Eine Abschreckung und Entmutigung. Und mir hat das persönlich an Grenzen gebracht. Auch unsere Ehe darf darunter leiden, weil ich unausgeglichen war. Weil Sachen in mein Leben sind reingekommen, die nicht gut waren. Der Serubabel, den wir heute miteinander ein bisschen anschauen wollen, seine Geschichte, die Situation, die Stelle von Sakari, der Serubabel, der hat nicht nur, wie bei mir sind das etwa 2 Jahre, 1,5 bis 2 Jahre, wo wirklich wie ein Widerstand ist da gewesen, Stillstand ist da gewesen. Beim Serubabel, für die, die schon ein bisschen gerechnet haben, 537, Sakaria 520, Zusage, die kommt. Der Serubabel hat 17 Jahre lang Stillstand erlebt. 17 Jahre. 17 Jahre, wo der Tempel nicht weitergebaut wurde. 17 Jahre von der Enttäuschung und von der Entmutigung. Ich kann mir vorstellen, wir lesen zwar nichts von dem, aber ich kann mir vorstellen, dass er in diesen Jahren viel hat müssen anhören musste. Dass er viel die Stimmen gehört hat, die gesagt haben, als er vorbeigelaufen ist, gehört die Leute reden und ruhig sind worden. Oder als er gehört hat, wie Leute sagen, hey, das ist doch der mal gesagt hat, der hat doch von Gott Auftrag bekommen. Und jetzt gilt der Auftrag nicht mehr. Was ist denn los? Ein schlechter Leiter. Der Serubabel hat so eine klare Berufung bekommen. Der damalige Weltherrscher persönlich hat ihn eingesetzt, weil Gott zum Kyrus geredet hat. Aber die Situation ist festgefahren. Und vielleicht kennst du das in deinem Leben auch. Vielleicht bist du gerade in so einer Stillstandzeit. Eine Zeit, wo der Widerstand so gross scheint. Oder du fragst, was ist eigentlich los? Wieso? Wieso geht es nicht vorwärts? Wieso geht es mir persönlich, geistlich nicht vorwärts? Oder in meiner Familie nicht? Was ist der Punkt? Was will Gott mir sagen? Vielleicht kennt ihr auch als Gruppe oder als gemeinsame Stillstandzeit. Manchmal gehen wir ja als ganze Gruppen durch so einen Widerstand durch. Wir haben das dann erlebt. Nicht nur ich persönlich, in Zaudorf, sondern es war wie in der Gemeinde auch so gewesen. Auch die Stimmen, die zweifelt haben. Was machen wir denn da eigentlich? Lohnt sich das? Vielleicht kennst du das auch von deiner Arbeit her. Du hast eine klare Berufung bekommen. Du weißt, es ist der richtige Ort, wo du arbeitest, aber es ist so schwer und es geht wie nichts vorwärts. Im Serubabel ist es 17 Jahre lang gegangen. Und nach 17 Jahren ist das Wort gekommen. Wir lesen es jetzt noch einmal. Ich finde, unter dieser Voraussetzung liest es sich noch einmal ganz anders, der Predigtext. Und er antwortet und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Serubabel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Wer bist du, großer Berg vor Serubabel? Du wirst zur Ebene werden. Dann wird Serubabel den Schlussstein einsetzen und das Volk wird jubeln. Er sei gesegnet, er sei gesegnet. Jetzt, 17 Jahre später, kommt Gottes Wort an Serubabel, ganz direkt. Es ist Gottes Wort, das jetzt redet. Und wenn Gott redet, das weiss jeder von uns, das ist eine andere Qualität. Ich habe in dieser Zeit von meinem Stillstand mehrere Personen gehabt, die mich ermutigt haben. Ich erlebe, dass Leute auch prophetische Worte von mir gehabt haben, aber es hat sich erst dann angefangen zu verändern, wo Gott ganz persönlich zu mir geredet hat durch sein Wort. Und es ist das, was hier passiert. Gott sagt, er hat ein Wort für Serubabel. Und dann sagt er, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Gott braucht kein grosses Heer. Das passiert nicht durch menschliche Stärke, der menschliche Strategie, sondern es passiert durch seinen Geist. Und wenn Gott redet und wenn sein Geist wirkt, dann kann ihn niemand aufhalten. 500 Jahre nach dem Serubabel ist ein Mann angekündigt worden, sogar von Engeln, Jesus Christus. Aber bei Jesus war es nicht nur 17 Jahre lang ruhig, sondern ganze 30 Jahre, als er kam. 30 Jahre lang hat man nichts gehört von ihm. Und dann nach 30 Jahren, hat Jesus angefangen zu wirken. Nach 30 Jahren hat Jesus angefangen, Gottes Wort zu verkünden. Er hat angefangen, Menschen zu heilen. Und dort, wo Jesus war, dort, wo er geredet hat, haben Menschen gemerkt, das hat er Vollmacht, da passiert etwas. Wenn er redet, dann verändern sich Situationen, weil das Gott selber ist, der in die Situationen hineingeredet hat. Es ist sein Geist, der wirkt. Aber Jesus, die Worte von Jesus, die sind schmerzhaft gewesen. Das sind Worte, die herausgefordert haben. Und viele Leute haben sich genau in dem Mal gestört. Weil Jesus so klar geredet hat, weil Jesus so klar hat, zur Umkehr hat aufgerufen. Weil Jesus gesagt hat, dass Menschen ihr Leben loslassen müssen, damit das sein Geist wirken kann. Dass eben nicht menschliche Kraft ist, sondern dass Gottes Kraft in uns hin wirkt. Und Jesus ist uns den Weg vorausgegangen. Er hat sein Leben losgelassen. Und er ist uns nicht einfach nur vorausgegangen als Vorbild, sondern er ist vorausgegangen, weil er gewusst hat, es ist der einzige Weg, damit der Geist, damit das der lebendige Gott in uns selber leben kann. Damit er uns verändern kann. Damit er genau das schaffen kann, was mit Serubabel dann passiert ist. Dass er nicht mehr auf menschliche Kraft vertraut, sondern weiss, Gottes Geist schafft neues Leben. Und ich glaube, das ist genau der Schlüssel, wo Jesus uns immer wieder herführen will, wo Jesus auch in unsere Tiefe führen will. Dass wir verstehen, wir brauchen seine Veränderung. Wir vertrauen immer wieder so fest auf unser Können. Aber wir können von dem Gott nicht bestehen. Und darum ist Jesus gekommen. Darum hat er, sagt er ja sogar, dass er unser Lieb zu einem Tempel machen kann. Er will uns zu einem Tempel machen vom Heiligen Geist. Der Tempelbau hat eine andere Dimension bekommen, als wir selber können zu seinen Tempeln werden. Darum ist Jesus gekommen. Er hat sein Leben losgelassen, damit dass sein Geist in uns wirken kann. Und dann, er will nicht nur uns persönlich, dann, dass er uns zusammenfügen kann und kann brauchen, dass die gute Botschaft von Hause geht. Dass seine Kraft, dass sein Geist Menschen kann verändern kann. Nicht nur mit dir und mir, sondern über uns raus. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Gott hat mir genau das gelehrt in dieser Zeit vom Stillstand, beziehungsweise am Ende dieser Zeit. Ich habe mich wirklich ausgerechnet gefühlt. Und es hat dann einen Moment gegeben, wo Gott in mein Leben hat reingeredet, auf eine sehr klare und deutliche Art und Weise, dass er mein Herz selber überführt hat, dass er mir aufgezeigt hat, wo dass ich auf meine menschliche Stärke vertraue, wo ich falsch gehandelt habe, wo ich stolz war und mich ganz neu zerbrochen hat. Ich bin schon lange Jesus nachher gefolgt, aber er hat mir ihre Tiefe gezeigt, wie es in meinem Herz wirklich aussieht. Und in dem Moment ist etwas passiert in mir, ich habe das physisch gespürt, das vorher noch nie gehabt, aber ich spürte, dass der Heilige Geist in mir etwas erneuert. Das ist etwas passiert. Ich habe echte Buße da. Ich brülle vor Gott, weil ich realisiert habe, wie es in meinem Herz aussieht. Wie falsch, dass so vieles ist in mir. Und das hat nicht nur mehr verändert, das könnt ihr euch vorstellen, das hat logischerweise Auswirkungen auf unsere Ehe, die recht herausgefordert war in diesen Jahren. Und dann, und das ist bis heute für mich faszinierend, dann hat etwas angefangen, das ist weitergegangen. In unsere Gemeinde hinein. Innerhalb kurzer Zeit hat es mehrere Aufbrüche gegeben. Bei Personen, die schon länger sind dabei waren, die Ähnliches erlebt haben. Und dann hat Jesus geschenkt, dass Schritt für Schritt Menschen übernatürlich durch Jesus verändert sind worden. Sind gerettet worden, in seine Nachfolge haben ihn gefunden. Das dürfen wir auch heute noch erleben. Natürlich immer auch wieder mit dem Prozess. Aber dort, in dem Moment, ist etwas passiert. Es ist sein Geist, der auf eine tiefere Art und Weise wirkt. Er hat vorher auch schon gewirkt, aber es ist wie in eine Tiefe hineingekommen. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Der Sacharja hat ja eine Zusage, wie eine Wiederholung von dieser Zusage. Im zweiten Teil, Verse 8b bis 10, und ich erhielt eine weitere Botschaft vom Herrn. Serubabel hat den Grundstein dieses Tempels gelegt und er wird ihn auch vollenden. Dann werdet ihr erkennen, dass der Herr, der Allmächtige, mich zu euch gesandt hat. Denn wer hat die kleinen Anfänge verachtet? Sie alle sollen sich freuen, wenn sie den Schlussstein in Serubabels Hand sehen. Gott sucht Menschen, die kleinen Anfänge nicht verachten, die an ihm festheben, auch durch Stillstand durch. Ich glaube heute, dass Stillstand sehr oft der Moment ist, wo Gott etwas in die Tiefe in unserem Herzen auch tun will. Ich glaube, dass Stillstand oft auch damit zu tun hat, dass Gott uns etwas aufzeigen will, dass wir wirklich an seinem Geist festhalten, wirklich uns von ihm verändern und eben weniger auf unsere Kraft und auf unsere Möglichkeiten sehen. Wir haben gerade kurz nachdem das passiert, oder im gleichen Jahr, im Frühling ist es passiert, im Herbst haben wir so einen kleinen MyLife-Kurs gemacht, das ist so ein Persönlichkeitskurs, auch geht in Richtung Glaubenskurs für externe Leute. Wir waren eine ganz kleine Gruppe. 5 Personen, die sind gekommen. Es sind 6 sind gekommen, sorry, 5 daran, die Jesus nicht kennt. Ein Mann, ich mag mich noch erinnern, hat am ersten Abend gesagt, ganz überrascht und auch ein bisschen frustriert, was, so wenig Leute. Wir haben eine recht grosse Werbung gemacht. Und es hat mich getroffen. So dachte ich, ja Gott, bringt jetzt das? So einen kleinen Anfang. Der Mann hat sich letzten Sommer taufen, ein Bild noch dabei. Das geht irgendwie gerade nicht mit dem Presenter. Kannst du gerne selber weiterschalten, danke. Er hat erzählt, wie Jesus in den letzten Jahren sein Leben verändert hat. Wie er ganz langsam in seinem Leben bis davon sein, wenn er aus der Esoterik frei geworden ist, wenn er von der dunklen Macht frei geworden ist, wenn er Jesus kennengelernt hat. Einen kleinen Anfang, einen kleinen Kurs am Anfang, gerade von ihm selber. Er hat gesagt, was so wenige Leute, die da sind. Und heute ist er einer von denen, die Jesus nachfolgt. Und das haben wir in den letzten Jahren immer wieder so erleben. Es sind oft die kleinen Sachen, die plötzlich Frucht bringen. Sachen, die im ersten Moment gar nicht so gross aussehen. Wo ich mich frage, ja, lohnt sich das, Jesus? So einen kleinen Anfang. Lohnt sich das, dort zu investieren? Und wo ich immer wieder merke, dass Gott mir lehrt, es passiert durch seinen Geist. Es passiert manchmal nicht dort, wo ich es erwarte. Aus diesen kleinen Anfängen ist etwas gewachsen. Gott wünscht sich, dass wir die kleinen Anfänge nicht verachten, auch in unserem eigenen Leben nicht. Auch dort, wo Stillstand eingekehrt ist. Dass wir uns zurückerinnern. Dass wir darauf vertrauen, dass er einer ist, der sagt, er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das sind die Worte von Jesus selber. Das ist ein Zitat aus Jesaja, aber Jesus bezieht die auf sich. In Matthäus 12, 20 heisst es. Da, wo er einen Anfang gemacht hat, da wird er weiterfahren. Da, wo es in deinem Leben Stillstand gibt, da darfst du darauf vertrauen, dass er es wieder wird beleben, wenn du an ihm bleibst, wenn du nicht aufhörst, auf ihn zu vertrauen, wenn du sein Herz auch aufmachst. Dass er darf wirken, dass er darf überführen, die das nötig ist. Und er sucht Menschen, die sich mitfreuen. Das gefällt mir auch extrem an dieser Stelle. Er sucht Menschen, die sich mitfreuen, wenn es durch seine Kraft passiert. Das heisst, ja, in dieser Stelle, dass die Leute sich werden mitfreuen, auch die Verachtung gehabt haben für die kleinen Anfang, werden sich mitfreuen. Auch die Leute, die über Serubabel ausgerufen haben, 17 Jahre Stillstand, gibt es ein Karim Zusage, sie werden sich mit ihr mitfreuen, wenn der Schlussstreik geleitet wird. Und das ist für mich auch eine Warnung, eine Herausforderung, dass ich mich mitfreue, dort, wo kleine Aufbrüche passieren. Dass ich nicht schnell beim Verurteilen. Dass ich darauf vertraue, dass dort, wo Gott etwas angefangen hat, wenn er sagt, dass er es weiterbauen wird. Man soll die kleinen Anfänge nicht verachten. Und genau das ist passiert. Genau diese Zusage hat sich erfüllt. Das lesen wir nicht mehr im Zacharias, sondern nein, im Esra. Esra 5, 14 bis 16. Und die Ältesten der Juden bauten, und es ging vonstatten durch die Weissagung der Propheten Haggai und Zacharia, des Sohnes Idos. Und sie bauten und vollendeten es nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyrus, Darius und Artasasta, der Könige von Persien. Und sie vollendeten das Haus bis zum dritten Tag des Monats Adar im 6. Jahr der Herrschaft des Königs Darius. Und die Israeliten, die Priester, die Leviten und die anderen, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, hielten die Einweihung des Hauses Gottes mit Freuden. Voll Freude. Die haben ein riesen Fest gefeiert, haben sich gefreut. Sie haben sich mitgefreut. Mit dem Serubabel mitgefreut. Der Mann, der einen kleinen Anfang gemacht hat und dann so lange Stillstand erlebt hat, hat erleben, dass die Zusage, die Gott gemacht hat, ist zur Erfüllung gekommen. Und das gilt auch für unser Leben. Wir dürfen uns freuen über die kleinen Anfänge, die Gott in unserem Leben gemacht hat. Wir dürfen uns mitfreuen über die kleinen Anfänge, die Gott tut, ringsum. Bei Menschen, die wir dafür begleiten. Und wir dürfen darauf festhalten und wissen, er verachtet die kleinen Anfänge nicht. er eine andere Sicht. Es passiert eben nicht durch menschliche Stärke, sondern durch seinen Geist. Ich bete, Jesus, danke. Danke für deine Geduld mit uns. Aber danke vor allem für deinen Geist, der in uns lebt und wirkt. Und wir wünschen uns, dass du uns immer wieder den Geist gibst, der ja wirklich bußfertig ist und bereit ist, auch umzukehren. Damit das dein Geist wirkt und nicht unsere menschliche Stärke. Dass wir auf das schauen, was du tust. Und dass wir uns an den kleinen Anfängen freuen können, so wie du dich freust an den kleinen Anfängen. Danke dafür, Jesus. Amen.